Was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn aus einem klassischen Analytics-Tool ein breiter Cloud-Player wird? Und wie verändert das die Arbeit im Presales? In dieser Folge ist Matthias Anders zu Gast, Director Presales Center of Excellence bei Qlik. Und er gibt richtig offen Einblick, wie sich Teams nach Akquisitionen wirklich aneinander reiben, warum POCs heute seltener, aber deutlich aufwendiger sind und wieso technische Expertise allein im Presales langsam zum Hygienefaktor wird. Wir sprechen über die Evolution der Presales-Rolle in einem Umfeld, in dem der Kunde mehr informiert ist denn je, in dem Discovery plötzlich in 5 Richtungen gleichzeitig ausarten kann und in dem Gen-AI nicht nur ein Buzzword ist, sondern konkret im Teamalltag hilft, Sales-Gespräche smarter vorzubereiten. Wenn du dich also schon mal gefragt hast, wie man eine wachsende Plattform sinnvoll verkaufen kann, wie man Teams wirklich auf Augenhöhe integriert oder wie sich Presales selbst neu erfindet, dann ist das deine Folge. Und jetzt viel Spaß mit mir, Tim Brimme und Matthias Anders von Qlik. Ich muss ja zugeben, ich habe Qlik schon seit einigen Jahren immer mal wieder auf dem Schirm und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt mal die Chance haben, ein bisschen über Presales bei Qlik zu sprechen und bin dir dankbar, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Vielleicht kann ich die Frage auch direkt genauso offen mal formulieren. Wie interpretiert ihr die Presales-Rolle bei Qlik?
Ich bin selber ja seit 14 Jahren bei Qlik und muss ganz ehrlich sagen, dass wir dort ja eine große Transition durchlaufen haben. Wir sind gestartet als Single Product Company. Wir sind mittlerweile vertreten in 3 Gartner Leaders Quadranten für Analytics, AI, Data Integration und Data Quality. Und das hat sich, ich sag mal, vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren ergeben. Natürlich auch durch 2 große Zukäufe, die ja auch tatsächlich eine direkte Auswirkung auf unsere Presales-Organisation hat. Das heißt, es kamen neue Rollen rein, neue Spezialisten. Wir sind in neuen Märkten unterwegs. Zeitgleich, und das war mit der ersten großen Akquisition, die übrigens direkt zu Beginn zu Covid stattgefunden hat, die Herausforderung, wirklich neue Teams in ein bestehendes Team zu integrieren. Und da gab es auch verschiedene Iterationen, Anläufe, wie die Organisation das gestemmt hat. Angefangen mit, wir starten erstmal mit einem Overlay-Team, also separate Teams innerhalb einer Presales-Organisation, bis hin zu dem Ansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen das nicht, wir wollen ein Presales-Team haben, einen zentralen Ansprechpartner für einen Kunden seitens Presales, der dann wiederum die Spezialisten mit reinholt in Deals, in Kundenbeziehungen. Ja. Und das ist so ein bisschen die Transition, die man verstehen muss. Zeitgleich dazu ein ganz klarer Umschwung auch in Richtung Cloud First, ja, aus einer Single Product, ganz klar On-Prem-Technologie hin zu einem Cloud-Plattform-Anbieter. Dann natürlich auch eine Transition, die dort eine wesentliche Rolle gespielt hat in diesem Umschwung. Aktuell zurück zur Frage, wie sieht es eigentlich heute aus? Ich spreche jetzt mal für EMEA, das ist der Bereich, wo ich unterwegs bin. Dort haben wir eigentlich, ich sag mal, 3 verschiedene Komponenten. Wir haben ein Team, was sich hauptsächlich um strategische Kunden kümmert. Das heißt, wirklich die großen Brands in EMEA, das sind so 40 Kunden, die von einem kleinen Team gesteuert werden, wo wir natürlich auch ein anderes Setup haben, wo viel Customer Success auch eine Rolle spielt, die Kundenbeziehungen managen und Kunden vorantreiben. Dann haben wir einen Bereich, den würde ich jetzt mal Field Presales nennen. Das ist dann ganz regional organisiert. Dach, UK, Frankreich, Italien, Iberia. Und die kümmern sich dann um Upper Mid-Market und Enterprise-Kunden in dem Segment. Dazu haben wir seit einigen Jahren Spezialistenteams, die, wie zum Beispiel mein Team, was gewisses Expertenwissen einfach mitbringt, was gebündelt ist in dem Team, wenn es zum Beispiel um SAP-Integration geht. Da ist mein Team beispielsweise sehr stark. Oder wir haben ein Team, was nur POCs macht für Data Integration. Das heißt, auch dort vom Prozessgedanken ein bisschen ein anderer Ansatz, wo man aus einem Modell kommt, als Presales mache ich alles, ja, vom Erstkontakt bis hin zum POC-Delivery, zu einem Ansatz, wo ich sage, okay, per se bringe ich für das reine Doing noch jemand anders mit rein, ein anderes Team, die dann gewisses Expertenwissen haben mit Herausforderungen für Kommunikation, Abstimmung, intern, extern, tatsächlich anderes Modell auch.
Vielleicht kurz zur Einordnung der Größenordnung. Wie viele SEs habt ihr denn also weltweit und in Europa?
In Europa sind wir ca. 75 aktuell.
Ja.
Und weltweit müssten wir so auf 250 kommen.
Ah, Wahnsinn. Okay, krass. Ja, da seid ihr natürlich schon riesig. Und jetzt habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, okay, ihr habt jetzt zum Beispiel dieses eine Team, was sich insbesondere um die großen strategischen Kunden kümmert.
Ja.
Wenn jetzt bei einem großen strategischen Kunden ein POC anstehen würde, dann würde der zweite Preseller, der aus dem Team kommt, was speziell auf POCs ausgerichtet ist, mit dazukommen. Und dann sind sozusagen 2 SEs auf dem Deal, auf dem Account in dem Moment.
Richtig, genau. 2, teilweise sogar auch 3. es ist jetzt nicht so der Mannschaftsbus-Gedanke, den man vielleicht dahinter hat. Man versucht das schon natürlich zu bündeln. Wir haben natürlich auch, muss man dazu sagen, ein starkes Partnernetzwerk. Das heißt, dort arbeiten wir auch eng abgestimmt mit unseren Implementierungspartnern, die teilweise in die POCs mit reinkommen. Und die Art und Weise, wie Kunden Software evaluieren, hat sich auch gewandelt in den letzten Jahren. Das ist mein Eindruck. Würde mich auch mal deine Perspektive dazu interessieren und deine Einblicke aus anderen Unternehmen, wo man vielleicht in der Vergangenheit häufig mit einem Business-Partner gesprochen hat auf Kundenseite, der evaluiert eine Lösung, man macht einen kleinen, schnellen POC innerhalb von einem Monat und dann gibt es eine Entscheidung. Ja, bis hin zu größeren Themen wie passt denn eine Lösung in die Gesamtdatenstrategie eines Kunden mit rein, dann eher längere oder Sequenzen von POCs, die durchgeführt werden, bis hin zu gar keinem POC mehr, ja, oder wir als Hersteller sind vielleicht eher auf der Innovationsschiene unterwegs und das reine Doing machen dann zum Beispiel andere, wie zum Beispiel Partner. All diese Varianten sehen wir heute am Markt.
Ich kann gerne gleich was zu meiner Einschätzung dazu sagen, weil du gerade die POCs nochmal erwähnt hast, vielleicht noch eine Rückfrage. In wie viel Prozent eurer Deals, grob geschätzt, macht ihr POCs? Ist das bei euch also Brot- und Buttergeschäft oder eher die Seltenheit?
Ich würde fast sagen, ja, Seltenheit kann ich nicht sagen. Also wenn man dann POCs hat, sind die schon deutlich komplexer als vielleicht in der Vergangenheit. Das heißt, der Aufwand für einen POC ist dann tendenziell eher größer. Aber ich würde mal sagen, vielleicht 25% der Deals. Aber dann gibt es natürlich ganz andere potenzielle Deliveries als Pre-Sales, die man bringt. Ja, das sind dann teilweise für Upsell-Themen, sind es dann zum Beispiel Roadmap Innovation Sessions, wo man versucht, weitere Produktbereiche beim Kunden zu platzieren und den Kunden zu vergrößern, bis hin zu New Logos. Ja, die gibt es auch noch, wo man natürlich eine andere Art von POC dann auf die Beine stellen muss.
Weil wir es gerade gestern auch in der Leadership-Community, in der du ja auch bist, haben wir so ein bisschen diskutiert, so könnte Pre-Sales ein Profit-Center sein, ne? Gab auch einen Podcast dazu. Darum jetzt die Folgefrage vielleicht noch als letzte zu dem POC-Topic. Stellt ihr POCs euren Kunden manchmal in Rechnung?
Ja, das ist tatsächlich grundsätzlich auch mein Grundgedanke, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch keine wirkliche gewachsene Kundenbeziehung hat, um natürlich eine Ernsthaftigkeit auch abzuprüfen. Ja.
Ja, stark.
Intern verrechnen wir das nicht. Das ist eher so, okay, je mehr POCs aus Sales-Seite kommen, desto weniger Verfügbarkeit haben wir natürlich in den Teams. Aber der Grundgedanke ist schon, das zu versuchen. Ja.
Du hast mich gefragt, wie ich die Veränderung, wie Kunden einkaufen, einschätze. Also was ich in den letzten, ich würde mal sagen, 24 Monaten wahrgenommen habe, sicherlich auch durch geopolitische und makroökonomische Faktoren, ist eine gewisse Zurückhaltung bei Investitionen oder eine noch längere Evaluierung. Gerade auch in unserem deutschen Kulturraum habe ich den Eindruck, dass wir noch mehr konsensgetrieben sind als beispielsweise die Amerikaner. Und gleichzeitig ist aber auch klar, dass unsere Kunden, und das ist ja vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf die Frage, dass unsere Kunden, und ich habe diesen Satz schon oft gesagt, ich habe den in den letzten 5 Jahren öfter gesagt, aber dieses Beschleunigungsmomentum ist einfach da. Unsere Kunden sind informierter denn je. Und ich glaube, dass die Auswirkung auf unsere Rolle im Pre-Sales massiv ist, weil im Prinzip, und das ist heute technisch überhaupt gar keine große Kunst mehr, kann ich unseren Kunden ein Interface zur Verfügung stellen, in dem sämtliche Produkt- und technischen Details einfach abgefragt werden können, ohne dass eine einzelne Person dafür zur Verfügung stehen muss. Ich habe es hier schon 1-2 Mal irgendwie erwähnt. Die sponsoren uns nicht, aber ich fand es sehr plakativ. Also Vivin.com hatte vor kurzem mal so ein, wenn du auf die Hauptwebseite gehst, da war so ein Hero-Shot. Und dann stand da irgendwie so, your AI Sales Engineer, always on, always knowledgeable und so weiter, bla bla bla. Wo ich sage, wenn wir uns weiterhin über tiefes technisches Produktwissen differenzieren wollen, das wird eigentlich nicht funktionieren, weil das ist Commodity geworden. Deswegen glaube ich, dass jetzt mehr denn je die Anforderungen an uns im Pre-Sales noch stärker hinsichtlich, und du hast es auch gerade so gesagt, so der Business-Partner, also hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Wirkung unserer Software noch geht, weil da habe ich jetzt noch keine gute AI-Lösung gesehen, die das wirklich gut hinbekommt, von einem speziellen Setup beim Kunden hin zu einem echten Mehrwertversprechen, was betriebswirtschaftlichen Impact darstellt, was ja, also darstellen sage ich jetzt insbesondere, weil wir natürlich auch im Vertrieb sind und deswegen ja auch dem Kunden glaubhaft machen müssen, dass das, was wir hier tun, für ihn einen Nutzen hat. Und da sehe ich jetzt auch in unserer Rolle zumindest im breiten Markt noch einen gewissen Aufholbedarf.
Ja, absolut. Also das Thema Wissen, was beim Kunden vorhanden ist.
Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle 2 Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei? Eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau zwei Optionen. Erstens, Mitglied werden oder zweitens zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer, bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community, der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Das liegt natürlich an der Möglichkeit, wie Kunden sich heute Informationen einholen können, vielleicht aber auch an einer gewissen Marktdurchdringung und eine Präsenz der Lösung, die mittlerweile schon bei Unternehmen im Einsatz sind. Das heißt, da ist ein gewisses Vorwissen da und dann kommt jetzt ein neuer Player. Okay, da muss ich jetzt nochmal verstehen, was ist der Added Value jetzt genau dazu? Ja, also ganz klar sehe ich das auch, ja.
Jetzt hattest du die Akquisen genannt und ich spreche da ja auch ein bisschen aus Erfahrung. Ich durfte ja auch einmal eine Akquise mitmachen. Also die Company, in der ich gearbeitet habe, wurde akquiriert, in dem Fall von SAP. Die Company hieß vorher Kalidus Cloud, die gibt es inzwischen nicht mehr. Also da kannst du auch mal ganz schön rumpeln, muss man sagen. Also hinsichtlich der Interpretation der Presales-Rolle, hinsichtlich der Prozesse, der Arbeitsweise und so weiter.
Absolut.
Ja. Vielleicht hast du ja Lust, ein, zwei so, ich sag mal, Beispiele, Anekdoten zu teilen aus dieser Integrationsphase, wo ihr diese beiden Unternehmen zusammengeführt habt. Wo ist es da mal gegen die Wand gefahren vielleicht?
Also besonders hervorzuheben ist die erste große Akquisition von Attunity, ein Hersteller für Datenintegration, also Datenreplikation und Warehouse Automation. Hat tatsächlich einen sehr großen Impact gehabt und war auch viel, also ganz anders als andere Akquisitionen, die wir vorher gemacht haben. Das waren meistens kleinere Unternehmen, vielleicht auch Partner, die bestimmte Speziallösungen hatten. Und dann war es eigentlich, ich sag mal, fast ein No-Brainer bezogen auf die Frage, wie integriert man die jetzt? Das waren dann meistens R&D-Leute, die in bestehende R&D-Teams integriert wurden. Da kann ich jetzt wiederum nicht so viel sagen. Die hätten wahrscheinlich ihre eigenen Storys zu erzählen. Ja. Aber bei der großen Akquisition von Attunity war es halt so, okay, da kommt jetzt eine neue eigene, eingespielte Sales-Organisation mit Pre-Sales rein ins Unternehmen. Und viele hatten vielleicht auch den Grundgedanken, okay, die werden halt jetzt integriert. Wir haben neue Kollegen, neue Lösungen, die wir anbieten. Unser Messaging wird angepasst, wird ein bisschen breiter. So einfach war es dann tatsächlich nicht. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es auch inmitten oder zu Beginn von Covid stattgefunden hat, auch nicht die Möglichkeit, dass man sich wirklich mal sieht persönlich, ja, und beschnuppern kann und dort Teams aufbauen kann und die Grundmarschroute zu sagen, okay, wir trennen die Themen tatsächlich. Das war für uns komplett neu und da hat es tatsächlich auch gerumpelt. Ja, das hat wirklich nicht funktioniert und dann haben wir zumindest in Europa sehr schnell nach anderthalb Jahren gesagt, okay, das funktioniert so nicht, wir wollen integrieren, ja, wir wollen die Leute mit in das Team reinbringen. Wir ermöglichen es auch den Leuten, den Fokus zu wechseln. Wenn jetzt jemand aus dem Analytics-Bereich sagt, oh, Data Integration, da komme ich vielleicht her aus dem Bereich, das habe ich früher schon gemacht. Ich habe bei Big Data Companies gearbeitet und sehe da eher meine Stärken. Dann hatten die Leute auch die Möglichkeit, sich in diesem Bereich zu enablen. Das war schon ein großer Umschwung. Das hat uns aber wiederum auch geholfen für die eigentlich noch viel größere Akquisition von Talent vor zwei Jahren, wo eigentlich klar war, okay, das hat jetzt eine Größenordnung, wo wir sagen, wir müssen uns komplett neu denken als Firma. Es gibt nicht mehr dieses, ja, okay, Klick mit der ganzen Historie und schwedisches Herz und so weiter. Ja, jetzt kommt halt eine neue Firma da zusammen und wir müssen eine neue Identität finden. Und das war für mich persönlich, für viele andere auch völlig okay zu sagen, ja, okay, wir bauen jetzt hier was komplett Neues auf und wir gehen nicht davon aus, dass einfach gewisse Werte adaptiert werden, wie es vielleicht bei den anderen kleineren Akquisitionen der Fall war.
Ja, magst du dir vielleicht noch was zu der Größenordnung sagen? Klingt ja so, als sei die zweite Akquise, von der du gerade sprichst, dass da praktisch genauso viele Mitarbeiter waren wie bei euch, so ungefähr, dass es so zwei Unternehmen sind, die fast zusammengeführt wurden. Vielleicht kannst du uns ein Bild dafür geben.
War tatsächlich so. Also ich glaube, wir hatten damals so 2000 Mitarbeiter bei Klick und dann kamen 1300 Mitarbeiter dazu. Ja, okay. Mit einer gewachsenen Historie, R&D-Organisation, alles, was dazugehört. Ja. Und bei Attunity waren es, glaube so 300, 400 Leute. Also auch viel, viel größer als alles, was wir vorher gemacht haben, aber dann eben trotzdem auch eine große Transition.
Jetzt haben wir so ein bisschen von den Herausforderungen gesprochen. Gibt es denn vielleicht über die Zeit, habt ihr jetzt anscheinend ja einige Akquisen gemacht, gab es denn irgendwas jetzt vielleicht auch bei der letzten, wo irgendwas besonders gut funktioniert hat bei euch im Presales hinsichtlich der Integration, der Zusammenführung der Presales-Teams, wo du sagst, hey, das hat geil geklappt, so würde ich es jederzeit wieder machen?
Also gerade wer Klick kennt, der weiß, dass wir auch einen sehr starken, ich sag mal, Datenintegrationsfokus per se schon immer hatten für Analytics. Das heißt, wir haben dort auch große Stärken. Ich weiß, meine ersten Berührungspunkte in dem Umfeld, wenn wir über Datentransformation gesprochen haben, für gezielte Analytics-Fragestellungen, dann kam häufig so, ah, okay, das macht sowas wie Talent oder Informatiker, ne? Und das macht ihr jetzt einfach in eurer Analytics-Lösung mit dabei. Wir haben dort sehr früh erkannt, dass von der Grundphilosophie der Produkte es einen großen Match gibt. Das war sehr erhellend und sehr positiv. Im Prinzip so das Baukastenprinzip. Ich kann eigentlich alles machen. Die Tendenz, dass ich mal Nein sagen muss zu einer Kundenanfrage, die gibt's im Prinzip nicht. Und das gab's bei Click so nicht im Analytics-Umfeld und bei Talent nicht im Data Integration-Umfeld. Ja. Es ist irgendwie alles möglich. Klar, mit der Hand am Arm muss man gewisse Dinge auch machen, aber man schafft es immer zu einer Lösung zu kommen, wenn man die richtigen Leute an Bord hat. Und das war eine Grundphilosophie, die hat man sofort gemerkt, die ist in den Teams vorhanden und das, ja, wir kriegen das irgendwie gewuppt, ja, das wird irgendwie funktionieren am Ende des Tages, weil wir eine geile Technologie haben.
Ja, stark. Benutzt ihr denn Data Analytics auch für eure Pre-Sales-Organisation intern, wenn ihr da schon so eure Stärken habt?
Ja, tatsächlich. Natürlich, klar, das haben wir gemacht. Wir haben auch interessant, die anderen Sichtweisen zu sehen. In der Community wird ja auch viel drüber gesprochen. Wie messen wir eigentlich den Impact? Ja, was gibt es für KPIs, die dort genutzt werden? Wie kann man Produktivität und so weiter messen? Da haben wir auch eine Historie. Ich habe selber mit eine globale Lösung mitverantwortet für das Ganze, für die Erfassung von Aktivitäten bis hin zur Auswertung, natürlich mit unserer eigenen Technologie. Und irgendwann hat man dann entschieden, wir machen es nicht mehr.
Okay.
Vor allen Dingen, als wir dann zurück zu einer, wir hatten früher eine globale Pre-Sales-Organisation, haben die irgendwann dann regional aufgestellt, EMEA, Amerika und APAC und sind jetzt im Zuge der Talent-Akquise wieder zu einer globalen Pre-Sales-Organisation zurückgewechselt. Und dort haben wir den weltweiten Standard gesetzt, zu sagen, wir machen es nicht mehr auf einen gewissen Detailgrad. Haben dann aber auch festgestellt, dass uns gewisse Dinge fehlen. Natürlich ist das erstmal, wenn man so eine Lösung abschaltet, wo die Leute dazu natürlich auch genötigt werden, wöchentlich 5 bis 10 Minuten in Datenpflege und so weiter, Opportunity-Pflege zu investieren. Die fehlte uns dann. Man sagt einer, machen wir überhaupt noch POCs? Man sagt, ja, wir machen ja gar keine POCs. Und dann fragt man mal die Leute und sagt, Moment mal, ich habe diese Woche 2 POCs gemacht. Okay, ja, wo sehe ich das denn? Ja?
Wo ist die Wahrheit?
Wo ist die Wahrheit? Und das ist, man braucht einen gewissen Standard, glaube ich, um einfach diese Rückfragen dann auch mit Informationen zu befriedigen. Und da haben wir jetzt uns auf einen neuen Standard geeinigt, der weltweit durchgezogen wird. Natürlich auch viel mit Salesforce-Integration und können so natürlich auch eine Sichtbarkeit schaffen.
Vielleicht noch eine Rückfrage dazu. Wie schafft ihr es, den Mitarbeitenden da den Admin-Aufwand möglichst gering zu halten? Habt ihr da irgendwelche Automatisierungen in place, die irgendwie das besonders smart abwickeln können oder so?
Ja, gab es immer mal Ansätze dazu, aber wir haben uns auch Lösungen angeschaut am Markt, zum Beispiel von Vivoon, die sowas tun. Hat immer ein bisschen anderen Fokus gehabt, weil dann ging es auch um Themen wie kann ich jetzt aus dem Feld gewisse Erkenntnisse an Produktmanagement, R&D weitergeben. Das hatten wir früher auch mal, das machen wir mittlerweile ein bisschen anders und getrennt von der reinen, ich sag mal, Aktivitätenerfassung, die ist wirklich stark Opportunity-basiert. Das heißt, wir haben einen Prozess, wo der Lead Pre-Sales gewisse Informationen festhalten muss, um eine technische Sicht auf Opportunities einfach zu bieten. Da gibt es natürlich auch dann von der Disziplin her unterschiedliche Auffassungen, aber das wird stark gemonitort, weil wir natürlich auch noch in Richtung Sales Management unsere Sicht der Dinge festhalten müssen und berichten müssen. Und da schauen wir wöchentlich drauf und haben das weltweit standardisiert.
Jetzt hast du vorhin die Breite eures Portfolios ja schon benannt. Ich war vorhin auch nochmal kurz auf eurer Webseite. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, zumindest auf der Webseite waren so wie 17 oder 18 verschiedene Module. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit vielleicht sogar noch mehr bedeutet. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, und das ist ja auch ein Thema, worüber wir hier im Podcast häufiger mal sprechen, so wie sieht eigentlich eine gute Discovery aus? Jetzt könnte ich mir vorstellen, ihr kommt von einem speziellen Produkt, einer speziellen Lösung. Und du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch schon seit einigen Jahren dabei und jetzt auf einmal wächst dieses Portfolio. Und wir wollen natürlich weiterhin, ich sag mal, eine gute Discovery machen, aber gleichzeitig wissen wir auch, die Richtung, in die wir irgendwie jetzt vermeintlich Fragen stellen können, um eine gute Discovery zu machen, wird immer breiter. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, das ist tatsächlich eine große Transition, weil man darf nicht vergessen, die Leute kommen natürlich aus ihrer Komfortzone und sind Experten, haben über Jahre dann für einen Produktbereich gearbeitet. So, auf einmal wird das Portfolio erweitert und man hat theoretisch andere Personas, mit denen man sprechen kann, mit denen man vielleicht vorher auch bewusst nicht gesprochen hat, weil es vielleicht eher Verhinderer waren für gewisse Themen. Man hat die eben mitgenommen und die muss man jetzt aktiv mit einbeziehen in Deal Cycle. Wirklich ein Komfortzonenthema, Ich fand es immer erfrischend, auch in der Zeit, wenn man 14 Jahre in einem Unternehmen ist, dann kann man sagen, ja okay, der jetzt traut sich nicht, irgendwelche Veränderungen zu machen. Aber für mich ist es so, in der ganzen Zeit habe ich quasi innerhalb einer Firma für 4 verschiedene Firmen gearbeitet und immer neue Möglichkeiten, neue Produkte, neue Ansätze, wie man Deals identifizieren kann. Aber das ist auch dort natürlich so ein Thema. Wenn man dann, mein Team war eins der ersten Teams, was die ganze Plattform immer im Fokus hatte. Wir hatten immer Experten aus allen Produktbereichen. Und dort haben wir früh gemerkt, ey, wir haben ganz neue Möglichkeiten, am Markt aufzutreten. Wir können Deals größer machen. Und wir müssen einfach an gewissen Stellen noch tiefer nachbohren, um jetzt sagen, okay, jetzt haben wir halt ein Analytics-Thema und das ist jetzt wichtig für ein paar Fachbereiche und wir sprechen über 100 User. Aber wir haben erkannt, Datenstrategie ist gerade ein Painpoint, da wird gesucht. Wie kommen wir damit rein? Neue Chancen, aber ganz klar auch knallhart neue Anforderungen an die Personen, die am Discovery teilnehmen, dass die dieses ganze, die ganzen Möglichkeiten überblicken und die Technologie wiederum in Use Cases zu münzen, ja, und dem Kunden dann den Mehrwert entsprechend darzustellen. Auch das Wissen, was man aufbauen muss zu Wettbewerb. Mal eben zu sagen, toll, wir sind jetzt in 3 Gartner Leaders Quadranten, ist schön, aber es sind am Ende auch andere Märkte, in denen man sich bewegt. Und das mache ich nicht so nebenbei. Da gehört viel dazu für mich persönlich, um mich darauf vorzubereiten. Und von der Rollenausprägung gibt es gewisse Generalisten, die es schaffen, das große Ganze zusammenzufassen und Discovery sinnvoll zu machen beim Kunden. Und die können dann eben ganz gezielt die Experten mit reinholen und sagen, okay, Warehouse Automation, warum mache ich das? Wofür brauche ich das? Was ist der Wettbewerb? Und wie kann ich einen Deal vorantreiben?
Ja, ist auch meine Erfahrung. Also bei einigen Companies, bei denen ich war, waren wir auch im Gartner Quadrant irgendwo rechts oben angesiedelt. Da ist man, als Arbeitnehmer war ich da durchaus immer so ein bisschen stolz drauf. So, hey, wir sind hier auf jeden Fall führend in unserem Feld. Das ist was Tolles. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass das durchaus Türen öffnen kann, gerade wenn es darum geht, dass ein Kunde anfängt, eben sich in seiner eigenen Zeit erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was könnten denn Anbieter sein, die da in Frage kommen. Dafür hilft es. In dem Moment, wo du mit dem Kunden sprichst, kannst du den Quadranten im Prinzip aus deinem Slide-Deck löschen, weil die Leute, die da im Raum sitzen, die wissen das eh schon, dass du da rechts oben im Eck bist und das bringt dir in dem Moment dann wirklich gar nichts mehr weiter. Das ist meine persönliche Erfahrung jedenfalls mit dem Thema.
Ja, klar. Aber damit verbunden natürlich auch eine Herausforderung, weil, wie gesagt, Click Analytics ist stark geworden, einfach auch aus dem Grund, dass man diese Lösung einsetzen konnte, ohne die Notwendigkeit zu haben, ein Warehouse aufzubauen. Das war für viele agile Unternehmen riesen Differentiator, weil die einfach sagen können, okay, wir haben Time to Market, wir können in kürzester Zeit die Lösung aufbauen, die skaliert für Tausende von Benutzern, ohne dass ich jetzt dahinter eine riesen Data-Plattform erstmal aufbauen muss. Natürlich muss man auch schauen, wie sich die Anforderungen im Laufe der Zeit geändert haben, Rise of Cloud, DWHs und so weiter und dass man dort auch andere Ansätze fahren kann und vielleicht auch sollte, aber auch das Messaging ändert sich natürlich. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, okay, lieber Kunde, du machst Click Analytics, du brauchst kein Warehouse. Und dann kommt der nächste Kollege und sagt, ja, du solltest erstmal ein Warehouse aufbauen, bevor du über Analytics dir Gedanken machst. Ja. Und das ist eine Herausforderung, die man meistern muss und aber definitiv keine einfache Aufgabe für so eine Organisation.
Du hast gerade das Messaging erwähnt, vielleicht dann noch eine Rückfrage. Zumindest ist es meine Erfahrung, im Pre-Sales hast du ja häufig Schnittstellen in sehr viele weitere Organisationseinheiten. Ne? Natürlich in erster Linie die Vertriebskollegen, ist auch ganz klar, aber zum Beispiel auch, und da will ich jetzt drauf hinaus, das Marketing. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es, also zumindest auch das, was ich in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen habe, je breiter das Produktportfolio wird, desto mehr Buzzword-Bingo findet sich in den Marketing-Slides wieder. Und ich habe hier immer die Möglichkeit auch gesehen, dass Pre-Sales und Marketing gemeinsam daran arbeiten, dass trotz der Produktportfolio-Breite und der ganzen Suite, die wir da vielleicht haben, dass wir es trotzdem schaffen, dass unsere Marketing-Materialien für die Buying-Personas, für ein bestimmtes Problem, was im Markt vor ist, irgendwie das trotzdem irgendwie knallt. Wie gestaltet ihr diese Zusammenarbeit mit Marketing? Gibt es da bei euch aktive Schnittstellen?
Gibt es tatsächlich und wir haben immer die Möglichkeit, auch dort drauf Einfluss zu nehmen. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir kommen mit Ideen und werden erstmal abgeschmettert. Nein, wir können aktiv mitgestalten und Dinge anpassen, wo wir sagen, okay, wir verstehen, wir haben jetzt neue Technologien, neue technologische Ansätze, die wir anbieten können, aber was macht der Kunde am Ende damit? Welche Use Cases werden damit unterstützt? Und das ist als Softwarehersteller, als Technologieanbieter wirklich eine permanente Herausforderung, das herzustellen. Und wenn du jetzt, ja, du hast dich mit Click beschäftigt über Jahre, jetzt guckst du aktuell auf unsere Webseite, da wirst du viel Technologie sehen. Das ist einfach so. Und dass sich die Leute dort wiederfinden und verstehen, okay, warum kann ich das jetzt besonders gewinnbringend für mein Business-Problem einsetzen, das ist natürlich die Rolle von Pre-Sales. und die versuchen wir gemeinsam mit Marketing permanent auch zu optimieren. Da kann natürlich auch Gen AI sehr gut helfen, das zu tun.
Absolut.
Auch man schafft es ja nicht mehr, diese ganze Bandbreite von Use Cases überhaupt zu überblicken. Wir hatten ganz früher auch mal eine Sektororientierung bei Kick, als ich da angefangen habe. Und kurz danach haben wir es auch sein gelassen sozusagen. Natürlich hatten die Leute eine Historie und bestimmte Bereiche, wo sie stark waren. Aber wenn man es jetzt mal erstmal schafft, die Fähigkeit der Plattform, ich sag mal, generalistisch darzustellen, da haben wir gerade eine Lösung gebaut, die wir dazu nutzen wollen, um unseren Inside Sales besser in die Lage zu versetzen, zielgerichtete Konversationen zu führen, haben wir auch Gen AI genutzt, um einfach mal Informationen reinzugeben über unser Produktportfolio und die Fähigkeiten wirklich Buzzword-unabhängig darzustellen. Eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun, um dann wiederum Use Cases zu identifizieren, gemäß der Herausforderungen, die ja allseits bekannt sind über bestimmte Funktionen oder Sektoren hinweg.
Wie macht ihr das operativ? Hast du da aus deinem Team einen abgestellt, der sozusagen da auch mit Marketing regelmäßig zusammenarbeitet? Oder ist das immer so projektbasiert ad hoc? Habt ihr da einen Modus irgendwie?
Also das ist nicht, da gibt es keinen Standardprozess zu. Es gibt Leute, die haben eine Affinität, die haben auch Beziehungen zu den entsprechenden Leuten, sind dort sehr kreativ und finden dann dort auch Gehör. Aber das ist nicht nur aus meinem Team, das sind die regionalen Teams auch, die sich dann überlegen, wie können wir denn jetzt die globale Eventstrategie regional sinnvoll ausrollen und nicht einfach nur das, was zum Beispiel aus Amerika entworfen wird, unterbeten, sondern wirklich auch mit lokaler Intelligenz dann anzureichern.
Das war ein kleiner Marketing-Exkurs. Ich wollte nochmal auf den Punkt Enablement zurückkommen. Du hast ja so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, die ihr mit Discovery habt und der Breite des Produktportfolios. Habt ihr, also wie macht ihr denn Enablement für eure Mitarbeiter heute? Gibt's da, kann ich mir das vorstellen, da gibt's ein großes LMS, da gibt's zu jedem Produkt, gibt's viele, viele Videokurse oder setzt ihr mehr auf Live-Interaktionen? Habt ihr vielleicht sogar jemanden, der Presales Enablement als Hut irgendwie auf hat und sich darum kümmert? Wie gestaltet ihr Enablement für Presales?
Genau, wir haben ein globales Enablement-Team, was, ich sag mal, vor allen Dingen Produktneuheiten ins Feld treibt. Zu 99% sind das virtuelle Angebote, die teilweise wöchentlich laufen, die man dann sich reinziehen kann und dementsprechend sich selber enablen kann, natürlich mit Recordings und so weiter. Am Ende gibt es eine große Bibliothek. Ja, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt ein Thema für ein neues Produkt, das habe ich vorher noch nicht gesehen, dann habe ich eine interne Academy, wo ich mir diese ganzen Sessions anschauen kann. Und das sind eben, da ist eine Mischung aus Produktmarketing, aber auch wiederum Presales und dann dazu die gehörigen Demo-Assets. Da gibt es automatisierte Demo-Plattformen. Das funktioniert so. Das ist aber, und das haben wir auch gemerkt, auch durch Covid natürlich nochmal intensiviert worden, weil es gar nicht anders ging. Und man stellt natürlich fest, dass so eine gewisse Sättigung auch erfolgt, ganz normal. Und wenn ich einen stressigen Alltag habe im Presales mit vielen Terminen und ich verpasse 1, 2, 3 von diesen Online-Sessions, dann baue ich mir einen Backlog auf von Recordings. Und das wird dann schwer, das alles auch nachzuvollziehen. Und manche Leute haben da mit Sicherheit eine Herausforderung, da wirklich immer am Zahn der Zeit zu bleiben. Deswegen haben wir auch eine interne Academy, die wir anbieten für gewisse Spezialthemen, wo man auch die Möglichkeit hat, wirklich physisch zusammenzukommen in gewissen Fokusgruppen für bestimmte Produktbereiche. Und was wir jetzt neu starten wollen dieses Jahr, ist ein sogenanntes Classroom-Konzept, wo wir eine Mischung haben aus, es gibt Experten, die bieten Classrooms an für bestimmte Themen, zum Beispiel Gen AI, Agentic AI, was auch immer. Und sie stellen ihr Angebot in ein Portal ein und dann können die Leute sich subscriben für dieses Angebot. Und die Idee ist eben genau zu sagen, okay, das ist jetzt eine kleine Arbeitsgruppe. Es ist nicht jetzt automatisch zum Beispiel EMEA-weit mit 75 Leuten, weil der Charakter von solchen Enablements ist ja ein komplett anderer, als wenn ich jetzt auch wenn es virtuell ist, nur mit 5 Leuten zusammensitze, die schon ein gewisses Grundwissen mitbringen und auf jeden Fall proaktiv von sich aus gesagt haben, okay, das ist mein Thema, ich will das machen, ich investiere die Zeit. Und dann hat man die Möglichkeit, als Tutor sozusagen mitzudefinieren, in was für einen Rhythmus kommen wir jetzt zusammen. Machen wir zum Beispiel über einen Zeitraum von 3 Monaten, treffen wir uns einmal die Woche 2 Stunden oder machen wir es über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Idee ist dann, dass wir natürlich schon die Sessions dann aufnehmen, aber es dann der Gruppe nachträglich überlassen, ob die Inhalte auch geteilt werden mit einem. Und das macht, glaube ich, vom Charakter auch nochmal einen Unterschied, wenn die Leute wissen, okay, ich habe jetzt hier ein komfortables Umfeld, wo ich erstmal frei sprechen kann, wo vielleicht auch offenkundig wird, okay, ich bin jetzt noch nicht da, wo ich vielleicht sein könnte oder sollte. Ich habe einfach die Möglichkeit, da abgeholt zu werden, wo ich gerade bin auf meiner Enablement-Journey. Und da sind wir gespannt, wie das skaliert. Also wie gesagt, die Tutoren können Themen einstellen, die sie sowieso bereit sind zu teilen, wo sie glauben, sie sind Experten, aber es können eben dort auch Anforderungen gestellt werden von Leuten, die sagen, okay, ich möchte jetzt einen Gesprächspartner haben für den Bereich. Und da gehen wir halt ganz klar auch aus den Teams raus und machen es dann auf EMEA-Ebene. Vielleicht skaliert das auch global, das werden wir dann sehen. Und somit wollen wir auch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene über Teamgrenzen hinaus fördern.
Finde ich ein super spannendes Konzept. Ich kann vielleicht ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung mal erzählen. Jan und ich haben ja vor so knapp 2 Jahren haben wir die Selbstständigkeit begonnen und durften natürlich jetzt auch mit also über 150 Leuten schon intensiv zusammenarbeiten, was unsere Weiterbildungsmaßnahmen angeht, die wir da anbieten. Und im Prinzip haben wir da, ich sag mal so, 2 Archetypen in den Trainings drin. Archetyp Nummer 1 ist die Person, die aus Lust freiwillig gerne selbst reinkommt, weil sie uns vielleicht schon mal auf LinkedIn gesehen hat oder mal hier in den Podcast reingehört hat und gesagt hat, hey, die Jungs machen irgendwie coole Sachen, ich habe da richtig Bock drauf. Und Person Nummer 2 sind die, die von ihrem Chef gesagt bekommen, du gehst jetzt mal da rein. Und ich glaube, also lasst schon, ne? Und der Unterschied könnte auch in den Live-Sessions nicht größer sein zwischen diesen beiden Archetypen. Ich meine, den einen oder anderen von Typ 2 kann man mal umdrehen und ihm oder ihr dann Lust machen. Das funktioniert schon mal, ist aber eher die Ausnahme als die Regel, würde ich sagen. Und was ich jetzt an dem Classroom-Format, wie du es gerade beschrieben hast, so charmant finde, ist, dass die Menschen praktisch aus einem Interesse, aus einer Lust heraus sich sagen, ich schließe mich jetzt dieser Gruppe hier an, weil das ist ein Thema, da glaube ich, da kann ich was dazulernen, da habe ich auch Lust, mich irgendwie einzubringen und so. Und das wird natürlich beim Lernergebnis einen massiven Unterschied machen. Ich glaube, die Herausforderung entsteht zu dem Zeitpunkt, wo du dann vielleicht Menschen hast, die sagen, ach nö, ich kann doch schon alles, ich mache das schon, ich brauche mich da keinem Classroom anschließen oder sowas, die vermeintlich der Meinung sind, sie wissen schon alles. Die bleiben dann vermutlich auf der Stelle stehen, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich eher eine Frage des Recruitings oder des Hirings. Oder wie schaust du da drauf?
Ja, ich meine, wir wollen es auch ein bisschen verbinden mit Karrierepfaden, dass wir sagen, wir haben natürlich gewisse Karrierelevel und wir erwarten natürlich auch von den erfahrenen Leuten, die einen entsprechenden Titel haben, Senior Principal, Master Principal, das sind so die Stufen, die wir dort haben, sagen, okay, wenn du dich auch vielleicht irgendwo hin entwickeln willst, ist das eine super Chance für dich nachzuweisen, okay, da bin ich, du bist Experte für den Bereich und du bist bereit, nicht nur für dich selber tolle Leistung zu bringen, sondern auch zu teilen mit anderen. Und dass dort so ein natürlicher Ansatz ist, okay, ich weiß, was die Firma von mir erwartet, ich muss auch was zurückgeben an die breitere Masse, weil es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man verteilt ist. 75 Leute hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, aber wenn man das über die verschiedenen Regionen hinsieht, ist es nicht viel. Und man hat immer gewisse Fokusthemen. Einer ist jetzt besonders stark in Gender AI, hat die Möglichkeit gehabt, da viel mit rumzuspielen und will seine Erkenntnisse teilen und andere dann mitnehmen auf die Reise und deren Lernweg zu beschleunigen. Ja, und das ist extrem wertvoll für die Firma und kann eben auch für die individuellen Leute hilfreich sein, um ihren persönlichen Karrierepfad zu befeuern.
Ist auch eine schöne Möglichkeit zu identifizieren, wer hat vielleicht auch Potenzial für eine Führungsposition. Ne? Wenn du so ein Classroom da sehr aktiv gestaltest, die Leute zusammenbringst, da offensichtlich auch eine Wirkung entfaltest und so weiter. Also klingt für mich jetzt nach jemandem, der ein High Potential sein könnte für auch eine Führungsrolle.
Richtig, ja.
Jetzt hast du an 3 oder 4 Stellen Gen AI erwähnt. Darum muss ich jetzt natürlich mal nachfragen. Hast du in den letzten Wochen, Monaten vielleicht für euch so einen neuen Use Case entdeckt, wo du sagst, hey, hier benutzen wir im Pre-Sales Gen AI ganz, ganz aktiv, weil es uns einfach irgendwie Zeit spart, das Ergebnis steigert oder irgendwas? Irgendein Beispiel, Use Case, den du mal teilen magst?
Ganz aktuell ist wie das Thema, es hat noch keinen wirklichen total ausgereiften Projektnamen, der nach außen in irgendeinen Sinn ergeben würde. Es ist eher so ein Jugendforschprojekt, was aus meinem Team kommt. Wir haben ein Framework gebaut, wo wir Gen AI nutzen, um eine Informationsbasis zu bauen. Man hat im Prinzip so ein Portal, wo man auswählen kann, wer ist mein Gesprächspartner auf Kundenseite, kann Sektoren angeben, wählt ein Jobprofil auf und bekommt direkt angezeigt, okay, wer ist das, was für Problemstellung hat der, was für ein Budget hat der, was hat der für typischen Entscheidungszyklus und dann wiederum dieses Use Case Mapping zu machen mit der Plattform. Extrem interessant, in was für kurzer Zeit sowas entstehen kann. Ich habe auch einen Mitarbeiter bei mir im Team, der sehr früh schon mit Gen AI Kontakt hatte, der auch tatsächlich ein Coder ist. Und ich war schon immer begeistert, was für tolle Innovationsprojekte er auf die Beine gestellt hat. Aber der Innovationszyklus ist jetzt tatsächlich durch die Decke gegangen, durch die Tools, die er wiederum nutzt, um eben nicht mehr selber coden zu müssen, sondern als Coder die Möglichkeit hat, einfach gewisse Dinge, Anforderungen zu spezifizieren. Er ist zum Beispiel kein UI-Experte. Das hat er immer tolle technische Lösungen gebaut, die sahen am Ende aber jetzt nicht so toll aus, ja. Und das hat er auch selber gesehen. Und die letzten Lösungen, die ich gesehen habe, so, okay, hier ist wirklich was passiert. Aber ich sehe sofort, das kommt nicht von dir. Du hast da Hilfe benutzt, aber das ist okay, ja. Aber wie können wir es schaffen, diese Möglichkeiten in unseren Alltag zu integrieren? Das ist ein tolles Beispiel. wie er es schafft, innerhalb kürzerer Zeit viel mehr und viel umfangreichere Lösungen auch zu bauen.
Magst du teilen, was er benutzt? Er da sowas wie Lovable oder irgendwie Cursor AI oder sowas? Sind das die Tools?
Cursor, genau, das ist Cursor in dem Fall.
Ja, du, es ist, also ich glaube, das Stichwort dazu ist Vibe-Coding, ne? Also im Prinzip benutzt du Prompts, um Code zu schreiben. Ich habe mich auch ein bisschen daran probiert. Es ist wirklich extrem beeindruckend, wie schnell man in extrem kurzer Zeit was Funktionierendes auf die Beine stellen kann. Also, und ich habe mich wirklich nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe es nur ein bisschen probiert und schon fand ich das Ergebnis beeindruckend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt mich mal eine Woche hinsetze, was dann am Ende dabei rauskäme. Ja, also finde ich stark. Und natürlich, wenn die Leute Lust haben, sich dann mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann entstehen coole Sachen. Also auch danke fürs Teilen. Vielleicht kann ich es noch um eine Sache ergänzen. Ich habe es letztens auch gemacht. Also ich weiß nicht, wie es... Du hast ja vorhin auch die Sektoren mal erwähnt. Also in meiner Karriere war es auch so, dass ich immer mal wieder starke Sprünge machen musste, von Automotive zu Pharma, zu Versicherungsbranche, zu Manufacturing und so weiter. Und ich habe mir vor einer Woche oder so, das habe ich mir mal über ChatGPT, mal über den Deep Research Assistant, habe ich mir mal einen Report bauen lassen über die Top 10 Branchen in Deutschland mit den typischen Buying-Personas in der Fachabteilung und welche KPIs die eigentlich umtreiben. Da ist dann irgendwie so ein 40-seitiges Dokument bei rausgekommen, was jetzt so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also hier ist die Branche, hier ist die Persona, hier ist unser Produktportfolio. So, wie kann ich denn das jetzt so mappen, dass das für die Person relevant ist? Und ich hätte vermutlich 10 Jahre in dem Job arbeiten müssen, um dieses Dokument so aufzuschreiben, wie es da jetzt in 5 Minuten rausgekommen ist. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch nur an der Spitze des Eisberges gerade kratzen.
Ja, ist spannend zu sehen, wie das dann gelebt wird. Wir sind gerade in der Beta-Phase, dieses Tool mal im Bereich Inside Sales auszurollen, dass die mal mitspielen können. Und dann sind wir natürlich auf das Feedback gespannt. Wie kannst du dieses Feedback in so eine Lösung sinnvoll mit einfließen lassen? Das ist nicht zu statisch, es muss ständig agil sein, erweiterbar. Und ne, auch das Produktportfolio erweitert sich. Ja, bin gespannt, was wir nächste Woche wieder für Ankündigungen hören auf unserer großen Kundenkonferenz. Ja, das muss am Leben bleiben. Kann einfach nicht statisch aufgebaut sein. Und ja, klar, am Ende geht es natürlich auch für diese Rollen Inside Sales darum, möglichst frühzeitig irgendwie Vertrauen herzustellen mit dem Ansprechpartner. Sagen, okay, der hat eine grundsätzliche Ahnung, mit was für Themen ich mich gerade umtreibe, um dann natürlich sinnvoll einen weiteren Termin aufzusetzen für Discovery, wo wir dann ins Detail gehen können.
Wunderbar. Matthias, ich finde es richtig cool, dass du dich mal bereit erklärt hast, uns hier einen kleinen Einblick in die Pre-Sales-Welt von Qlik zu geben. Cool, dass du da warst. Danke fürs Teilen, danke fürs Mitmachen.
Gerne, Tim.
Das war Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir die Folge gefallen hat und du einen Impuls mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show, hinterlass uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player. Dann können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.